Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Am 2. Februar 1943 endete der verheerende Kampf um Stalingrad. 80 Jahre nach der Schlacht befindet sich Russland wieder im Krieg, jetzt jedoch als Aggressor und nicht mehr als Angegriffener. Geschichte trifft Gegenwart, wir berichten. Außerdem Themen, wie Norwegen versucht, Frauen für den Beruf als Fischerin zu gewinnen und welche Erfahrungen Spanien mit Tempo 30 in Städten macht. Die Bundesregierung hat gestern zwar den Weg freigemacht für das 49-Euro-Ticket im ÖPNV, aber trotzdem kann man wohl nicht behaupten, dass Deutschland bei der vielbeschworenen Verkehrswende mit dem Bleifuß unterwegs ist. Um Druck zu machen, wird die sogenannte Initiative Lebenswerte Städte, der mittlerweile fast 430 Kommunen angehören, heute eine Konferenz abhalten und erneut ihre Forderung nach mehr Tempo-30-Zonen formulieren. Etliche andere europäische Länder haben beim Autoverkehr in Städten längst Tatsachen geschaffen. In Frankreich und Italien zum Beispiel gibt es etliche Metropolen, in denen die Höchstgeschwindigkeit fast flächendeckend gedrosselt wurde. Als internationaler Vorreiter jedoch gilt Spanien. Dort wurde vor etwa 2 Jahren Tempo 30 für alle Städte eingeführt. Und über die Erfahrungen damit kann ich jetzt reden mit unserer Korrespondentin in Madrid, mit Franka Welz. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie genau sieht denn die Regelung aus?
Also grundsätzlich gilt tatsächlich Tempo 30 in allen Städten, aber es gibt Ausnahmen. Auf Stadtautobahnen, da wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit angezeigt extra, und auf Straßen, die jeweils 2 Fahrspuren pro Richtung haben, da gilt Tempo 50. Hier in Madrid machen die zum Beispiel, ich würde sagen, so 1/3 des innerörtlichen Straßennetzes aus. Und dann gibt's noch eine weitere Besonderheit auf Fahrstreifen, die sich Fußgänger und Motorisierte teilen, also zum Beispiel in vielen Stadtzentren. Da gilt sogar nur Tempo 20. Und wer sich nicht dran hält, muss zahlen. Die Bußgelder rangieren so zwischen 100 und 600 Euro. Und das Interessante ist, in Madrid, da gibt es diese Regelung übrigens schon seit 2018. Und als die dann 2021 landesweit eingeführt wurde, wussten das aber ganz viele nicht. Vermutlich eben wegen dieser Ausnahmen und der vielen relativ großen Verkehrsadern.
Mhm. Mehr Sicherheit, mehr Klimaschutz, das sind ja so die gängigen Argumente pro Tempo 30 oder wie Sie sagen, sogar Tempo 20 in Städten. Welche Ziele waren denn in Spanien damit verbunden? Und wurden sie erreicht?
Also dabei ging es vor allem darum, die Lärmbelästigung zu senken und die Zahl der Unfälle zu reduzieren. Und das zeigen Daten der staatlichen Verkehrsbehörde DGT. Die Ergebnisse dieser Maßnahme, die haben sich tatsächlich schon in der Unfallbilanz für 2020 wiedergespiegelt. Also im Vergleich zu 2019 ist da zum Beispiel die Zahl der Unfalltoten um 20% zurückgegangen. Und bei besonders gefährdeten Gruppen wie Radfahrern oder auch Fußgängern, da war der Rückgang sogar noch deutlicher.
Jetzt kommen wir mal zu den Gegenargumenten. Eines davon ist ja unter anderem der Verkehr, der könne in Städten auf vergleichsweise großen Straßen dann schlechter fließen. Welche Bedenken gab es denn in Spanien und haben die sich bewahrheitet?
Also ein Haupteinwand war wirklich genau das. Ne? Also wenn das dann käme, dann würde der Verkehr in vielen Städten zu Zeiten zusammenbrechen, in denen es sonst nie Staus gegeben hat. Von der Rush-Hour wollen wir gar nicht erst reden. Menschen, die hauptberuflich fahren, also Taxifahrer, Spediteure oder auch so die ganz normalen Auslieferfahrer, die haben befürchtet, dass ihre Arbeit sich drastisch verlangsamen würde. Und Überraschung, so kam es dann aber nicht. Wobei man sagen muss, jetzt in den großen Städten wie Madrid ist der Verkehr jetzt auch so kein Zuckerschlecken. Also das war schon immer schwierig. Und in vielen Straßen, also beziehungsweise in vielen Städten auf den kleineren Straßen, da kann man sowieso kaum schneller als 30 fahren, weil da viel zu viel los ist. Also einparkende und ausparkende Autos rechts und links, haltende Taxis, Lieferfahrzeuge, die berühmt-berüchtigten, überall Vorfahrtssignale. Also wer da 30 schafft, hat meinen Respekt. Ich schaffe das nicht.
Sei es Tempo 30 in Städten oder auch eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. In Deutschland sind die Fronten bei diesen Themen teilweise wirklich ziemlich verhärtet. Wie kontrovers oder konstruktiv vielleicht wurde denn in Spanien diskutiert?
Also es ist ein bisschen kompliziert. Es gab und gibt natürlich immer Leute, die das übertrieben finden, damals wie heute. Aber anders als in Deutschland ist das hier jetzt kein derart tiefrotes Tuch. Als diese Regel eingeführt wurde, da gab es zum Beispiel jetzt auch keine wütenden Proteste, Hubkonzerte oder Blockaden oder sowas. Selbst von einem großen spanischen Automobilclub kam Lob. Die Regelung werde zweifellos die Unfallgefahr senken. Hat sie, haben wir gesehen, und dem Umweltschutz helfen. Dazu muss man aber sagen, Geschwindigkeitsbegrenzung kennt man hier ja schon länger, Stichwort Autobahnen.
Im Grunde geht es ja auch um eine große politische Frage dahinter, nämlich welche Rolle das Auto in der Politik, im öffentlichen Leben spielt und in Zukunft spielen soll. Wie sieht das in Spanien aus?
Also das spanische Klimaschutzgesetz zum Beispiel ist eindeutig, was etwa die Zukunft des Verbrennungsmotors angeht, sieht ein Verkaufsverbot ab 2040 vor. Ab 2050 sollen Verbrenner gar nicht mehr in Spanien fahren dürfen. Seit dem Jahreswechsel müssen zudem jetzt auch alle Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern Umweltzonen einrichten, wenn sie die denn noch nicht haben. Denn man muss auch sagen, auf kommunaler Ebene ist hier verkehrspolitisch schon seit vielen Jahren immer mal wieder sehr viel passiert. Und in diesen Umweltzonen dürfen dann ja im Grunde Autos, die jetzt keine Plakette haben, die bescheinigt, dass sie schadstoffarm sind, dann eben nicht mehr fahren. Das hängt übrigens auch damit zusammen, dass die EU-Kommission Spanien schon länger mit Strafzahlungen droht, wenn es die wirklich extreme Luftverschmutzung speziell in Barcelona und Madrid nicht in den Griff bekommt. Und die genaue Umsetzung dieser Zonen, die liegt allerdings bei den jeweiligen Kommunen. Und da muss man jetzt mal gucken, wie das dann alles konkret ausgestaltet wird. Stichwort Auto im öffentlichen Raum. Es gibt ja immer wieder das berühmte Beispiel der sogenannten Superblocks in Barcelona, was ja weitgehend verkehrsberuhigte Zonen sind, wo der öffentliche Raum wirklich zuerst für den Menschen da ist und dann erst für die motorisierten Verkehrsteilnehmer. Wir sehen jetzt hier in Madrid, es werden permanent Radwege gebaut. Also man versucht schon auch, die Wege für alternative Fortbewegungsmöglichkeiten auszubauen. Aber wie so vieles in Spanien ist, ist ein Prozess.
Tempo 30 in Städten. Erfahrungen aus dem Vorreiterland Spanien hat unsere Korrespondentin Franka Welz geschildert. Vielen Dank dafür. Manchmal wird die Geschichte von der Gegenwart eingeholt. In Russland zum Beispiel werden genau dort Soldaten in den Ukraine-Krieg verabschiedet, wo einst der Kampf um Stalingrad tobte. Die Schlacht war mitentscheidend für den Sieg der Roten Armee über die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und ging heute vor genau 80 Jahren zu Ende. In der Stadt, die heute Wolgograd heißt, erinnern mehrere Gedenkstätten an die vielen Opfer von Stalingrad. Dass genau dort nun wieder Soldaten in den drohenden Tod geschickt werden, das könnte man als zynisch betrachten. Aber das ist eben nicht der russische Blick auf den Ukraine-Krieg. Wie dieser Krieg und die Perspektive auf die Schlacht von Stalingrad zusammenhängen, hat Christina Nagel bei ihrem Besuch im heutigen Wolgograd beobachtet.
Verlassen liegt sie an diesem Tag da, die Kriegsgräberstätte Russoschka vor den Toren Wolgograds. Die Wege sind schneeverweht, der Wind heult zwischen den schlichten Mahnmalen, die an das Grauen der Schlacht um Stalingrad erinnern, an den Tod zehntausender Soldaten auf beiden Seiten. Die Atmosphäre ist beklemmend, obwohl dieser Ort eigentlich für Frieden und Aussöhnung steht. Der Krieg ist zurück, ungeachtet aller Mahnungen, die 2015 hier erklangen, als der russische und der damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier angesichts der Kämpfe in der Ostukraine von der großen Verantwortung sprachen, es nie wieder zu einem Krieg in Europa kommen zu lassen.
Nie wieder sollen Menschen einander solch unmenschliches Leid zufügen.
Eine gemeinsame Gedenkfeier wie damals ist heute undenkbar. Der Tonfall wird von Woche zu Woche schärfer. Nicht nur die wortgewaltigen russischen Meinungsmacher werfen den Deutschen mit Blick auf die Entscheidung, Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, vor, geschichtsvergessen zu sein. Auch die 93-jährige Ninel Piragova ist inzwischen fest überzeugt, dass Deutschland jetzt sein wahres faschistisches Gesicht zeigt. Es war gut, dass die Schlacht von Stalingrad dem Krieg ein Ende gesetzt hat und der Siegeszug begann. Aber es ist bedauerlich, dass man die Faschisten nicht komplett vernichtet hat. Weil es die Großväter nicht geschafft haben, müssen es nun die Kinder und Enkelkinder richten. Es zerreiße ihr das Herz, dass wieder junge Männer fallen, dass Menschen auf beiden Seiten sterben würden. Und trotzdem fügt die Künstlerin hinzu, die Reisen liebt, aufgeschlossen ist und selbst ukrainische Wurzeln hat, sei es richtig, dass Russland kämpfe. Russland will nur den Faschismus zerstören. Das ist alles, nicht mehr. Sie ist damit ganz auf der Linie, die die russische Führung und die Staatsmedien propagieren. Und sie ist damit in Wolgograd nicht allein. Dass Russland im Nachbarland Ukraine gegen die Wiederkehr des Faschismus kämpft, gegen ein aggressives Amerika, ein aggressives Deutschland und gegen einen verdorbenen Westen, davon ist auch Tatjana Prikaschikova überzeugt. Für die Pressebeauftragte des Museums der Schlacht um Stalingrad, die sich intensiv mit Geschichte beschäftigt hat, tut Russland das, was Deutschland damals nicht getan habe, man wehre den Anfängen. Natürlich sei Krieg furchtbar, sagt sie. Aber es gibt Übel, die größeres Übel verhindern. Ich wünsche niemandem etwas Böses, wirklich nicht, glauben Sie mir. Aber der Faschismus darf nie wieder sein Haupt erheben. Sie beschreibt, wie die Stadt Stalingrad unter dem Bombenhagel der deutschen Wehrmacht in eine Ruinenlandschaft verwandelt wurde, zitiert Zeitzeugen, die die verlustreichen, blutigen Häuserkämpfe und Straßenschlachten miterleben mussten, spricht über die vielen Opfer, auch unter der Zivilbevölkerung. Die Frage nach Soledar oder Mariupol aber, der Bezug ins Jetzt, irritiert sie. An jener Stelle in der mächtigen Ruhmeshalle auf dem Mamajew-Hügel in Wolgograd, an der der frühere deutsche Außenminister Steinmeier 2015 nie wieder ins Gästebuch schrieb, legen an diesem Tag junge Männer in Kampfmontur Blumen vor der ewigen Flamme nieder. Vor der monumentalen Statue von Mutter Heimat werden sie verabschiedet in einen Krieg, der offiziell weiter militärische Spezialoperation heißt. Moral und Kampfgeist seien gut, sagt einer der Freiwilligen der Gruppe Stalingrad, der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Meine Kameraden und ich sind allein auf Sieg eingestimmt. Wir wollen uns würdig erweisen, wollen der glorreichen Vergangenheit und dem hohen Ansehen der Stalingrader Truppe keine Schande machen. Also vorwärts. Alles für die Front. Alles für den Sieg steht auf dem Mamajew-Hügel in Stein gemeißelt. Jemand hat eine rote Nelke davor niedergelegt. Patriotismus, sagt Sergej, der hier mit seinen Kindern herkommt, sei wichtig, die Erinnerung heilig. Dass der 2. Februar, der Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg im Jubiläumsjahr, feierlich begangen werden muss, steht für ihn ebenso außer Frage wie für Lubow Wassiljewna, die an diesem kalten Wintertag die Eichhörnchen füttert. Aber im Zusammenhang mit den Ereignissen, die jetzt in der Ukraine stattfinden, ist alles so nah und so schwierig, dass ich nicht einmal darüber sprechen kann. Es tut so weh, ich muss weinen. Auch sie ist überzeugt, dass die russische Führung das Richtige tut.
80 Jahre Stalingrad, russisches Erinnern in Zeiten des Ukraine-Krieges. Eine Reportage aus dem heutigen Wolgograd von Christina Nagel. Meeresgebiete Norwegens sind etwa 6-mal größer als seine Landfläche. Und das ist entscheidend für den enormen Wohlstand des nordeuropäischen Staates. Denn im und unter dem Meer liegen bzw. leben die norwegischen Exportschlager. Erdöl und Erdgas sowie Meeresfrüchte und Fische. Auf den Fischfang in Norwegen werfen wir nun in Europa heute einen genaueren Blick. Er hat zwar eine große Tradition und ist bis heute ein wichtiger Erwerbszweig, mehr Geld jedoch liegt in der Fischzucht. Dass Menschen mit ihrem eigenen Kutter aufs Meer fahren und Fische fangen, das kommt in Norwegen immer seltener vor. Die Regierung, die will diesen Trend umkehren und versuchen, mehr Frauen für den Beruf zu gewinnen. Und das zeigt offenbar erste Erfolge. Gunnar Köhne hat eine norwegische Fischerin getroffen.
Wenn ihr Boot von den Wellen hin und her geworfen wird, dann geht es Inga-Marie Höland gut. Jeden Tag und bei jedem Wetter ist die Fischerin draußen in den Fjorden vor der westnorwegischen Stadt Bergen unterwegs und zieht mit ihrem Vater die Fangnetze hoch. Inga-Marie und ihr Vater, so kennen uns die Fischer in der Gegend. Das ist ganz selbstverständlich. Dass das woanders eine große Sache ist, finde ich ehrlich gesagt merkwürdig. Die 34-jährige Inga-Marie Høiland gehört in Norwegen zu einer Minderheit. In den 1980er Jahren gab es noch über 22.000 Berufsfischer. Heute gibt es nur etwas mehr als 9.000 und davon nur 480 Frauen. Høiland versteht das nicht. Ich mag es, draußen zu sein und körperlich zu arbeiten. Fisch ist eine natürliche Ressource und Fischerei eine norwegische Tradition. Die will ich aufrechterhalten. Immer mehr junge Norwegerinnen zieht es hinaus aufs Wasser, während der Anteil von Berufsfischern insgesamt in Norwegen kontinuierlich abnimmt. Das zeigen neueste Zahlen der norwegischen Fischereibehörde. Damit sich junge Frauen für die Fischerei entscheiden, kommt der Staat ihnen entgegen, berichtet Britt Säle Instebø vom Berufsverband der Fischer Norwegens. Wenn eine Kollegin schwanger ist oder Kleinstkinder betreuen muss, dann wird ein Ersatzmann oder Frau bezahlt, um deren Fanggründe weiter zu befischen. Für junge Frauen können auch Jobs auf großen Trawlern attraktiv sein. Dort bekommt man gesetzlich nach einem Monat an Bord einen Monat frei. Wenn Inga-Marie Høiland vom Meer zurückkommt, kümmert sich die alleinerziehende Mutter um den Haushalt und ihre beiden Kinder. Sie wohnt mit ihnen auf dem elterlichen Hof. Küstenfischerinnen wie Høiland gehören in Norwegen nicht zu den Großverdienern. Wer in der Branche schnelles Geld verdienen will, geht in die Lachszucht. Doch für ihren 16-jährigen Sohn ist die Mutter ein Vorbild. Ich glaube nicht, dass ich es in Großstädten lange aushalten könnte. Meinen Platz sehe ich auch eher hier draußen an der Küste. An der Annahmestelle für ihren Fischfang trifft Høiland auf einen Kollegen. Es wird gefachsimpelt über Bootsmotoren und sturmfeste Aufbauten. Mit Frauen am Ruder hat der Fischer kein Problem. Es sind ja inzwischen ein paar hier in der Gegend. Und meine eigenen Töchter fahren auch schon seit 10 Jahren mit auf dem Boot. Inga-Marie Høiland hat aber auch schon andere Erfahrungen mit Kollegen gemacht. Etwa als sie vor ein paar Jahren in Nordnorwegen auf einem Fischtrawler aushalf. Da gab es einen, der mir klar zu verstehen gab, dass er Frauen weder auf dem Boot noch im Hafen dabei haben wollte. Für den war ich Luft. Doch dadurch hat sich die Fischerin nicht von ihrem Kurs abbringen lassen. Seit ihrem 14. Lebensjahr fährt sie hinaus in die Fjorde. Andere junge Frauen will sie ermutigen, es ihr nachzutun. Es ist harte Arbeit, ja, aber eben auch eine besondere Art zu leben. Eine Lebensart, die immer mehr Norwegerinnen reizt.
Kein Job nur für Männer, über Fischerinnen in Norwegen berichtete Gunnar Köhne. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an Europa heute und einen angenehmen Tag noch.